NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Juni 1971. Die Krimi-Reihe Polizeiruf 110 beginnt im DDR-Fernsehen.
Zwei Männer und eine Frau gehen auf ein Haus zu. Sie betreten das Haus. Der Briefkasten, den sie öffnen, wurde schon lange nicht mehr geleert.
Das ist alles für Jochen.
Also ist er nicht da.
Die Wohnung, die sie aufmachen, sieht verwahrlost aus. Niemand scheint zu Hause zu sein. Auf dem Tisch liegt ein Zettel.
Ich habe dem Brief nichts hinzuzufügen. Es ist nur, weil ich so sterben muss.
Als sie die Küchentür öffnen,
Gas.
Strömt ihnen Gasgeruch entgegen.
Schuldig. 55. Folge von Polizeiruf 110. Produzent DDR-Fernsehen. Erstsendung 1. Oktober 1978. Zuschauerbeteiligung 65,9%.
Wieso könnt ihr alle zaubern? Und seit wann?
Wenn du mitten im Jahr Hauptmann wirst, können wir auch zaubern.
Außerdem können wir fast alles.
Genosse Fuchs ist befördert worden. Seine Kollegen zaubern ihrem Chef grellbunte Papierblumen herbei und werfen sie ihm galant zu Füßen. Jetzt steht der frisch gebackene Hauptmann in einem Meer von Blumenattrappen, als sei er im Land der Illusionen. Oh. Schon klingelt das Telefon.
Ja, Einsatzwagen Prenzlauer Berg.
In einem Berliner Mietshaus wurde eine Leiche gefunden. Der Tote heißt Jochen Schober. Alles sieht danach aus, als hätte er selbst den Gashahn aufgedreht. Das muss mindestens 2 Monate her sein. Und keiner im Haus will etwas bemerkt haben? Verwesung? Gasgeruch?
Doch, doch.
Ja, warum haben Sie denn das nicht gemeldet?
Weil ich gelüftet habe. Ich habe gelüftet, ja.
Ein Toter kann seine Geschichte nicht mehr erzählen. Sie muss rekonstruiert werden. Stück für Stück. In akribischer, polizeilicher Kleinarbeit.
Jochen Schober, geboren am 4. Mai 1942 in Berlin, geschieden.
Jochen Schober hatte sich vom ungelernten Arbeiter zum Rangiermeister bei der Bahn hochgearbeitet. An einem kalten Wintertag, er genehmigte sich ein paar Grog, nur zum Aufwärmen, nichts Unnormales. Aber an diesem Tag verursachte er einen Unfall mit Sachschaden. Schober wurde strafversetzt.
Wie konnte Schober ins Asoziale abrutschen? Stell da mal einen Fragenkomplex zusammen.
Er ging zum Kohlenhandel, wo ein Bierchen zum Frühstück gehörte. Und zum Mittag natürlich auch. Und gegen den Durst so zwischendurch. Die adrette Eva jedenfalls lernte Schober in einer Kneipe kennen. Wie sie da so allein am Stehtisch stand und ihre Bockwurst aß. Er beobachtete sie. Dann spendierte er ihr einen Weinbrand. Wenig später zog Schober bei der adretten Eva ein.
Mit Jochen Schober war das zunächst alles ganz anders. Obwohl er auch seins hatte oder vielleicht gerade deswegen. Naja, wir haben ferngesehen oder Karten gespielt und getrunken. Und dann fing er an, mich zu schlagen.
Die Menschen im Film sind einsam, selbst wenn sie zusammen sind.
Du alte Schlampe.
Und wenn ihre Liebe am Alltag zerbrochen ist, selbst nach ihrer offiziellen Scheidung, müssen sie weiter zusammen in derselben Wohnung leben. Die sind nämlich knapp in der DDR.
Ich werde mir überlegen müssen, wo ich hingehen muss, damit ich ein Zimmer kriege für einen Kerl, den ich loswerden möchte, weil er mich bei nächster Gelegenheit vielleicht umbringt.
Moment.
Alkohol ist der stets verfügbare Freund, der sie tröstet und das Leben ein bisschen erträglicher macht. Zumindest für den Moment. Jochen Schober aber ging daran zugrunde. Dass er umgebracht wurde, ist am Ende fast egal. Er hatte seinen Selbstmord schon vorbereitet. Bevor Schuldig im Fernsehen der DDR lief, fand in Karl-Marx-Stadt eine Voraufführung statt.
Die Frage steht ja hier, wer ist schuldig am Schluss?
Stimmen von Zuschauern.
Wir haben ja eine Gesellschaftsordnung, in der ja eigentlich alle Voraussetzungen vorhanden sind, dass der Mensch sich entwickeln kann, dass er nicht schuldig wird gegenüber seinen Mitmenschen, gegenüber Gesellschaft. Also mir scheint, das ist zu tragisch, was man hier sieht.
So eine Diskussion darf ja zum Schluss nicht dorthin führen, dass der Täter ein recht anständiger Kerl war und alle anderen, die sind nun dran schuld. Ja.
Typisch ist nicht, dass unsere Menschen so gleichgültig sind.
Der Autor und Regisseur Rolf Römer.
Dieser Fall ist ein authentischer Fall und ich meine, da ist dann kein Argument, dass uns jemand sagt, das sei also nicht typisch. Die Behauptung stellen wir gar nicht auf. Wir erzählen eine sehr tragische Geschichte und rufen auf zu hoher Verantwortung.
Rückblende. Berlin 1971. 8. Parteitag der SED.
Genossinnen und Genossen.
Ausgerechnet Erich Honecker, der neue Generalsekretär der SED, beklagt sich über eine gewisse Langeweile im Fernsehen. Immerhin war er einer der Haupttäter in jenem Szenario, das 1966 auf dem 11. Plenum seinen Höhepunkt fand. Künstler und Intellektuelle seien schuld an den gefährlichen Umtrieben der Jugend. Filme wurden verboten, Bücher eingestampft, Wissenschaft behindert. Plötzlich, nach dem Sturz von Walter Ulbricht, verkündet der neue Generalsekretär, man müsse den Erwartungen der Werktätigen entgegenkommen und für mehr Spannung und Unterhaltung im Fernsehen sorgen. Ein Jahr zuvor hatte die ARD ihren ersten Film der Reihe Tatort vorgestellt. Ein Straßenfeger in beiden Teilen Deutschlands.
Wir haben uns dann hingesetzt und eine Konzeption entworfen für eine völlig neue Reihe.
Eberhard Görner, damals Dramaturg beim Polizeiruf 110.
Und ich denke mal, dass das damals innenpolitisch wichtig war, weil das Thema Kriminalität ja ein bisschen tabu war. Denn man hat zum Beispiel bei der Blaulichtreihe ja immer versucht, eine Kriminalität in der DDR, der Bundesrepublik, in die Schuhe zu schieben. Und hier ging es plötzlich darum, warum klaut ein Bauarbeiter Zement? Was hat es damit zu tun, dass es nicht genügend Wohnungen gibt? Und.
Nur wenige Wochen nach Honeckers Fernsehschelte flimmerte die erste Folge der neuen Krimi-Reihe über den Bildschirm.
Der Fall Lisa Monau. Erstsendung 27. Juni 1971. Delikt: Postraub mit schwerer Körperverletzung.
Dramaturgen und Regisseure sprechen von einem neuen Genre, dem Gegenwartskriminalfilm. Tätermotive werden psychologisch tiefgründig untersucht. Der Polizeiruf will sich vom sogenannten Action-Krimi alter Schule distanzieren, der seinen Unterhaltungswert aus Aktionsszenen wie etwa Verfolgungsjagden bezieht und mehr zum Knobeln über den möglichen Täter als zum Nachdenken, warum einer zum Täter wurde, animiert.
Ich kotz das an. Ich will nicht um 3 aufstehen und nachmittags müde umfallen. Ich bin nicht zum Schuften geboren. Ich will leben, genießen, verstehst du das?
Die Dramaturgen von Polizeiruf 110 entwickelten ihre neue Reihe von Anfang an zusammen mit den sogenannten Fachberatern aus dem Ministerium des Innern. Bei jeder Stoffentwicklung saßen die Genossen der Hauptabteilung Volkspolizei mit am Tisch. Es habe zwar eine gewisse Lenkung gegeben, sagt der Dramaturg Eberhard Görner, zumindest was die Delikte anging. Inhaltlich aber fühlten sie sich nicht gegängelt.
Halt, stehen bleiben, deutsche Volkspolizei!
Und die Ermittler?
Sie waren sozusagen etwas wolkig. Sie hatten keine Familie und sie durften also nicht rauchen. Und dem Alkohol sollten sie sozusagen auch immer aus dem Wege gehen. Und erotische Abenteuer waren leider auch nicht gestattet. Insofern stellte sich dann im Laufe der Zeit heraus, dass eine gewisse Verarmung bei den Rollen eintrat. Und wir haben dann eine Lockerung nach der anderen durchgesetzt. Ja.
Einsatzgruppe Fuchs, zuständig für alle Delikte, ermittelt in der gesamten DDR. Was den Eindruck erwecken könnte, eine überschaubare Anzahl von Ermittlern reiche aus, um die Kriminalfälle der ganzen Republik zu lösen.
Ermittlerprofile.
Oberleutnant Fuchs, später Hauptmann, ab 1990 Hauptkommissar, gespielt von Peter Borgelt.
Der Name Fuchs deutet es schon an, schreibt Peter Hoff in seinem Buch zum Polizeiruf 110.
Er ist ein Mann mit Durch- und Überblick, ein kluger Kombinierer. Sein Metier ist die Kopfarbeit, nicht die physische Aktion. Dazu ist er zu schwergewichtig.
Siehe Kommissar Maigret.
Ein Privatleben hat er nicht.
Siehe Derrick.
Als Musterbild des Planers und Leiters kompromisslos.
Siehe der Alte.
Als Vertreter der Staatsmacht ist Hauptmann Fuchs eine moralische Instanz.
Erst in dem Polizeiruf unter Brüdern,
Erstsendung Oktober 1990,
wird ihm ein veritabler Vollrausch zugestanden.
Leutnant Vera Arndt, gespielt von Sigrid Göhler, brachte Emotionen in die Ermittlungsarbeit ein. Weibliche Intuition. Beichtschwester für Zeugen und Täter, die ihr vertrauen. Verheiratet, 2 Kinder.
Wie sie aber Privatleben und Arbeit in Einklang bringt, wird nie thematisiert. Erst Andrea Schmidt-Schaller als Leutnant Grave bekommt eine Biografie. Mit Frau, Kind, Scheidung, neuer Beziehung. Ja, sogar mit der einen oder anderen Affäre.
Und in der Folge Der Mann im Baum, Erstsendung 13. März 1988,
gewährt man der jungen Polizeischulabsolventin Görz einen hemmungslosen Wutanfall. Sie schlägt auf einen Mann ein, der sich gewaltsam Zutritt zu Wohnungen verschafft und Frauen vergewaltigt. Sonst aber sind die starken Gefühle den Tätern, ihren Opfern und jenen Menschen vorbehalten, die in ihrem sozialen Umfeld leben.
Bist du wahnsinnig?
Ich will nicht mehr. Verstehst du? Ich bin nicht dein Samenklosett!
Wer bist denn du?
Die Täter. Gegen die freundlichen Ermittler mit ihrem moralischen Zeigefinger wahrhaft illustre Menschen. Ihnen kann man dabei zuschauen, wie sie auf die schiefe Bahn geraten und sich immer tiefer in Schuld verstricken. Und obwohl viele Titel suggerieren, dass sie abseits der Gesellschaft stehen, sprechen gerade sie aus, was viele in der DDR denken.
Wer sagt dir, dass ich ein Arbeiter sein will? Lebenskünstler habe ich gelernt. Rumkommen, sehen und staunen. Ja, ich weiß, das fasst nicht jeder ins Denkklischee. Seht, seht, schon wieder ein verlorener Sohn. Intolerant ist das. Dogmatisch, wenn du mich fragst.
Kommen wir zu den Delikten.
Offizielle Kriminalstatistik der DDR von 1982.
Vorsätzliche Tötung.
143 Fälle.
Vorsätzliche Körperverletzung.
10.840.
Vergewaltigung.
649.
Sexueller Missbrauch von Kindern.
988.
Diebstahl privaten Eigentums.
28.000.
Genosse-Leutnant! Kommen Sie schnell! Ein Tötungsverbrechen! Was ist los? Ein Tötungsverbrechen!
Das Wort Mord wurde auch tunlichst vermieden. Es ging immer darum, ist das eine Körperverletzung mit tödlichem Ausgang? Ja? Weil so unter Kriminalstatistik der DDR nicht im Vordergrund stand.
Die Gruppe Fuchs ermittelte vor allem bei Körperverletzung ohne Todesfolge.
Einbruch,
Diebstahl,
Unterschlagung,
Vergewaltigung,
Kindesmissbrauch,
Betrug,
Straftaten unter Alkoholeinfluss.
Ja, sie waren sogar bei den kleinsten Bagatelldelikten im Einsatz.
Auch dort unerbittlich im Dienste der Gerechtigkeit.
Was sind das für Menschen? Was haben die im Kopf?
Ein Teller bunte Knete.
Da waren wir damals im Institut für Jugendforschung in Leipzig. Der Chef, der hat uns erzählt, dass sie sich große Sorgen machen um zunehmende Aggressivität der jungen Leute, auch um rechtsradikale Tendenzen und dass es leider darüber in der Gesellschaft keine Auseinandersetzung gibt. Und da war eben der Einzelgänger ein ganz wichtiger Film. Und der Film war auch ganz schwierig zu machen und wir haben da 1000 Probleme gehabt, aber wir haben ihn durchgesetzt. Ja.
Der Einzelgänger. Erstsendung 18. März 1980.
Ist was?
Eine Bushaltestelle. Frank hat mal wieder Wut im Bauch. Da steht ihm doch so ein Spießer im Weg. Frank schlägt ihn krankenhausreif.
Sieh doch mal.
Viele Menschen an der Bushaltestelle sehen zu, keiner greift ein. Später beschreiben sie den Täter als großen, stämmigen Kerl. Frank ist aber nur ein schmaler Jüngling. Keiner versteht ihn. Überall eckt er an. Und wenn sich mal wieder so richtig was angestaut hat, schlägt er zu. Wirklich ein Einzelgänger, wie der Titel behauptet?
Ja, das Thema war tabu.
Warum lacht ihr denn das zu?
Das Ziel, die Polizeirufkriminalisten von historischer Schuld freizusprechen,
warum tust du denn nichts?
Und ihnen den Übergang in die neue Gesellschaft möglich zu machen, wurde in Das Duell, ausgestrahlt am 4. November 1990, erreicht.
Schreibt Peter Hoff. Der Film spielt in den Oktobertagen des Jahres 1989. Die Menschen gehen auf die Straße und fordern Reformen ein. Sie werden brutal zusammengeprügelt und in die Gefängnisse geführt. Schuldig in diesem Film machen sich vor allem die Genossen der Stadtsicherheit. Der Kriminalist Beck dagegen darf tiefe Zweifel äußern.
40 Jahre. 40 Jahre haben die uns beschissen. Eine Handvoll Schmarotzer.
Als man das Fernsehen der DDR abschaltete, hatte es die Krimireihe auf 144 Folgen gebracht.
Alles haben die in den Dreck gedreht.
Selbst der Rundfunkabwickler Rudolf Mühlfenzel kam zu der Ansicht, der Polizeiruf 110 sei erhaltenswert. Ab 1993 nahmen neue Männer und Frauen die Ermittlung auf. Sie kamen aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ja sogar aus Hessen und Bayern.
Herr Hinrich, Herr Groth, ich führe ein Gespräch, bitte.
Da saß jemand und der ist nun weg.
Am Anfang waren die gesamtdeutschen Folgen noch Milieustudien besonderer Art. Inzwischen haben sie sich längst dem Tatort angenähert. Man ermittelt jetzt auch im Polizeiruf 110, natürlich in Sachen Mord.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Schwochow an den Beginn der Krimireihe Polizeiruf 110, die am 27. Juni 1971 erstmals im DDR-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.